Jules Verne. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Gelesen von Stefan Kaminski. Professor Liedenbrock. Am 24. Mai 1863, an einem Sonntag, kam ein Onkel, der Professor Liedenbrock, sehr eilig nach Hause in das kleine Haus in der Königsstraße 19 in Hamburg. Die gute Martha glaubte, sie hätte sich in der Zeit für das Mittagessen vertan und war ganz aufgeregt, denn sie hatte soeben erst die Töpfe auf den Herd gestellt. »Schon gut«, sagte ich, »aber hoffentlich hat der Onkel noch keinen großen Hunger, sonst wird der ungeduldige Mann herumzetern.«
»Warum kommt der Herr Liedenbrock denn schon heim?«, fragte Martha.
»Er wird's uns vermutlich gleich sagen.« Und da kam der Onkel auch schon, und die gute Martha eilte wieder in ihre Küche. Ich blieb allein und dachte gerade, dass es besser wäre, mich in mein Zimmer zu begeben, denn einen zornigen Professor zu beruhigen war nicht meine Stärke. Doch da hörte ich auch schon die Haustür knarren und die langen Beine des Hausherrn geräuschvoll über die hölzerne Treppe hastig in sein Arbeitszimmer laufen. Im Vorbeirennen warf er seinen Stock mit dem Nussknackerkopf in eine Ecke, seinen Hut auf einen Tisch und rief laut nach mir.
»Axel, komm mir nach!«
Ich beeilte mich, ins Zimmer meines schlecht gelaunten Onkels zu kommen. Otto Liedenbrock war kein bösartiger Mensch, aber ein schrecklicher Sonderling. Er war Professor am Johanneum und hielt Vorträge über Mineralogie. Es kam ihm nicht unbedingt darauf an, dass seine Schüler fleißig seinen Unterricht besuchten oder aufmerksam zuhörten und etwas lernten. Diese Kleinigkeiten machten ihm keine Sorgen, denn er lehrte nur für sich selbst und nicht für andere. Es gibt manchmal solche Professoren. Leider fiel es meinem Onkel oft nicht leicht, genau das auszusprechen, was er sagen wollte. Und deshalb geriet er bei seinen Vorträgen im Johanneum oft ins Stocken, und dann kämpfte er manchmal mit einem störrischen Wort, das ihm nicht über die Lippen wollte. Darüber war er dann sehr erzürnt. Nun gibt es in der Mineralogie viele halb griechische, halb lateinische Namen, die schwer auszusprechen sind. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Wissenschaft, aber man muss sich doch fast die Zunge brechen, wenn man von rhomboedrischen Kristallisationen, von retinasphaltischen Harzen, von Geleniden, Fangasiden, Molybdaten, Tungstaten, Titaniaten und Zirkonen spricht. Wie dem auch sein mag. Mein Onkel war, das kann ich nicht genug betonen, ein echter Gelehrter. Mit seinem Hammer, seiner stählernen Spitzhaue, seiner Magnetnadel, seinem Lötrohr und einem Fläschchen Salpetersäure konnte der Mann umgehen. Er konnte jedes beliebige Metall nach dem Aussehen, der Härte, Schmelzbarkeit, dem Ton, Geruch oder Geschmack ohne großes Nachdenken bestimmen und benennen. Daher hatte auch Liedenbrocks Name in den Gymnasien und Vereinen einen ehrenvollen Klang. Viele große Gelehrte kamen ihn in Hamburg besuchen, darunter Alexander von Humboldt, Antoine Henri Becquerel oder Kapitän Franklin. Dieser Mann war's, der so ungeduldig nach mir gerufen hatte. Ein großer, magerer Mann mit eiserner Gesundheit und blondem, jugendlichen Aussehen, das ihn um 10 Jahre jünger machte, als er wirklich war. Hinter seiner Brille konnte man seine großen, neugierigen Augen sehen. Er wohnte auf der Königsstraße in einem kleinen Haus, das halb aus Holz, halb aus Ziegelsteinen gebaut war. Man konnte den Onkel für einen deutschen Professor reich nennen. Das Haus war sein Eigentum. Dort lebte er mit seiner Patin Gretchen, einem 17-jährigen Mädchen, der guten Martha und mir. Ich war sein Neffe, ein Waisenkind, und er hatte mich als Handlanger und Gehilfe bei seinen Experimenten ausersehen. Ich gestehe, dass ich an den geologischen Wissenschaften Interesse hatte. Es floss mineralogisches Blut in meinen Adern und ich langweilte mich mit meinen kostbaren Steinen nie. Alles in allem konnte man in dem kleinen Haus in der Königsstraße glücklich leben, denn auch wenn mein Onkel öfter zornig war, so liebte er mich doch. Er war einfach nur sehr ungeduldig. Das konnte man auch daran sehen, dass er jeden Morgen an den Blättern seiner frisch gepflanzten Blumen zupfte, damit sie schneller wuchsen. Bei einem solchen Sonderling war nichts anderes möglich, als zu gehorchen. Ich stürzte daher hastig in sein Arbeitszimmer. Ein altes Dokument ist wichtiger als das Mittagessen. Als ich in das Arbeitszimmer trat, saß mein Onkel in seinem großen Lehnstuhl vergraben und hielt ein Buch in den Händen, das er mit großer Bewunderung anschaute.
»Was für ein Buch! Was für ein Buch!« rief er.
Dieser Ausruf erinnerte mich daran, dass der Professor Liedenbrock auch ein Büchernarr war. Und ein altes Buch war für ihn umso wertvoller, je seltener es zu finden und je unleserlicher es war.
»Sieh doch nur«, sagte er, »das ist ein unschätzbares Kleinod, das ich heute Morgen in Hevelius' Laden gefunden habe.«
»Prachtvoll«, erwiderte ich mit geheuchelter Freude. Ich verstand nicht, weshalb er so viel Lärm um so einen alten, vergilbten Schinken mit verblasster Schrift machte. Der Professor bewunderte das Buch immer weiter.
»Ist es nicht hübsch? Wunderschön! Was für ein Einband! Und an diesem Rücken sieht man auch nach 7 Jahrhunderten noch keinen Riss.«
Ich konnte nichts anderes tun, als ihn nach dem Inhalt zu fragen, obwohl der mich nicht sehr interessierte.
»Und wie heißt dieses merkwürdige Buch?«
»Dieses Werk ist die Heimskringla von Snorre Sturluson, dem berühmten isländischen Chronisten aus dem 12. Jahrhundert. Es erzählt die Geschichte der norwegischen Fürsten, die auf Island herrschten.«
»Wirklich?«
rief ich so freudig wie möglich.
»Ist es denn eine deutsche Übersetzung?«
»Nein«, entgegnete der Professor. »Keine Übersetzung. Ein Originalwerk in isländischer Sprache. Ein Manuskript. Ein Runenmanuskript.«
»Runen?«
»Ja.«
»Weißt du, was Runen sind?«
»Natürlich«,
erwiderte ich beleidigt. Doch mein Onkel begann trotzdem, mir zu erklären.
»Die Runen waren Schriftzeichen, die vor uralten Zeiten auf Island benutzt wurden und die Odin selbst erfunden haben sollen. Sieh sie dir doch mal an.«
Er wollte mir die Schriftzeichen zeigen, als plötzlich ein schmutziges Pergament aus dem Buch heraus und auf den Boden fiel. Gierig griff mein Onkel danach, denn ein altes Dokument, das vielleicht seit ewiger Zeit in einem alten Buch lag, musste in seinen Augen sehr kostbar sein.
»Was ist das?« rief er.
Und dann entfaltete er auf dem Tisch vorsichtig das Pergament, worauf ein unverständliches Gekritzel von Schriftzügen in Querzeilen zu sehen war. Der Professor betrachtete die Zeichen eine Weile, dann schob er seine Brille ein Stück auf der Nase nach oben und sagte:
»Es ist altisländisch.«
Und der Professor Liedenbrock musste das wohl wissen, denn er galt als ein Sprachwunder. Die 2000 Sprachen und 4000 Dialekte, die man auf der Erde kennt, verstand er nicht nur, sondern sprach auch einen großen Teil davon. Da schlug es auf der kleinen Uhr des Kamins 2 und die gute Martha öffnete die Tür mit den Worten:
»Die Suppe ist aufgetragen.«
»Ach, zum Henker mit der Suppe«, rief mein Onkel, »und allen, die sie verspeisen.«
Martha lief aus dem Zimmer und ich ihr schnell hinterher. Ich setzte mich an meinen Platz im Speisezimmer und wartete eine Weile. Aber der Professor kam nicht. Zum ersten Mal, solange ich zurückdenken kann, ließ er sich beim Mittagessen nicht sehen. Und es war ein sehr gutes Essen. Petersiliensuppe, Eierkuchen mit Schinken in Sauerampfersoße, Kalbsnierenbraten mit Pflaumenkompott. Zum Dessert Meerkrebschen mit Zucker und dazu ein hübscher Moselwein. Das alles versäumte mein Onkel wegen des alten Papiers.
»Das habe ich noch nie erlebt«, sagte die gute Martha. »Herr Liedenbrock nicht bei Tische.«
Ich war gerade bei meinem letzten Krebschen angelangt, als eine laute Stimme durch das Haus hallte. Mit einem Sprung war ich im Arbeitszimmer des Herrn. Das Pergament des Arne Saknussemm.
»Es ist offenbar runisch«, sagte der Professor mit Stirnrunzeln, »aber ich werde das Geheimnis, das dahinter steckt, schon entschlüsseln.«
Und er machte eine heftige Bewegung mit der Hand.
»Setz dich und schreib. Ich diktiere dir jeden Buchstaben unseres Alphabets, der für eines der Schriftzeichen steht. Wir werden sehen, was dabei herauskommen wird. Aber pass auf, dass du dich nicht verschreibst.«
Er diktierte und ich gab mir alle Mühe. Er nannte einen Buchstaben nach dem anderen, doch es kamen nur unverständliche Worte dabei heraus. Mein Onkel nahm das Blatt, worauf ich geschrieben hatte.
»Was soll das nur bedeuten?
Es kann sich nur um eine Geheimschrift handeln, bei der die Worte in den absichtlich durcheinander gemischten Buchstaben versteckt sind. Darin ist vielleicht eine große Entdeckung versteckt. Daran glaubte ich nicht, doch ich hütete mich, das auszusprechen. Der Professor nahm das Buch und das Pergament und verglich sie beide miteinander. Diese beiden Schriften sind sich nicht ähnlich. Das Buch ist älter als das Pergament. Der Beweis ist ein doppeltes M auf dem Pergament, das in Sturlesons Buch sich nicht findet, denn es wurde erst im 14. Jahrhundert dem isländischen Alphabet hinzugefügt. Also liegen mindestens 2 Jahrhunderte zwischen dem Manuskript und dem Dokument. Und das bringt mich auf den Gedanken, dass der Besitzer des Buches diese geheimnisvolle Schrift verfasst hat. Aber wer zum Henker war dieser Besitzer? Sollte er nicht seinen Namen irgendwo in das Buch geschrieben haben? Mein Onkel nahm eine starke Lupe und musterte sorgfältig die ersten Seiten des Buches. Auf der zweiten Rückseite entdeckte er einen kleinen Fleck, der wie ein Tintenklecks aussah. Aber wenn man genauer hinsah, erkannte man einige Runenschriftzeichen, die er gleich verstand.
»Arne Saknussem«, rief er triumphierend aus. »Das ist ein Name, ein isländischer, der Name eines Gelehrten des 16. Jahrhunderts, eines berühmten Alchemisten.«
Ich schaute meinen Onkel erstaunt an. »Die Alchemisten waren die einzigen, die echten Gelehrten ihrer Epoche. Sie haben große Entdeckungen gemacht, und ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Saknussem in dieser Geheimschrift eine besondere Entdeckung verschlüsselt hat. Ich werde das Geheimnis dieses Dokuments schon herausbekommen, und ich werde weder essen noch schlafen, bis ich's geschafft habe.«
»Oh«, dachte ich.
»Und du ebenfalls nicht, Axel?«
rief mein Onkel.
»Teufel«, dachte ich. »Da ist es gut, dass ich gerade so viel zu Mittag gegessen habe.«
»Als erstes gilt es«, sagte mein Onkel, »die Sprache dieser Geheimschrift herauszufinden. Das kann nicht schwer sein.«
Bei diesen Worten hob ich den Kopf. Mein Onkel sprach gleich weiter.
»Dieser Saknussem war ein kluger Mann. Und wenn er nicht in seiner Muttersprache schrieb, musste er in der unter den gebildeten Geistern des 16. Jahrhunderts geläufigen Sprache schreiben, der lateinischen nämlich. Sollte ich mich irren, können wir es auch mit Spanisch, Französisch, Italienisch, Griechisch oder Hebräisch probieren. Aber ich glaube, es ist Latein.«
Ich sprang von meinem Stuhl auf. Ich hatte in der Schule Latein gelernt und konnte nicht glauben, dass dieses Buchstabengewirr Latein sein sollte.
»Ja, Latein«, fuhr mein Onkel fort. »Aber verworrenes Latein.«
»Das kann sein«, sagte ich. »Wenn du es entwirrst, lieber Onkel, bist du ein feiner Kopf.«
»Untersuchen wir es«, sprach er und nahm das von mir beschriebene Blatt wieder zur Hand. »Wie können wir es entschlüsseln, Axel? Weißt du es?«
Auf diese Frage konnte ich nicht antworten, und das hatte einen guten Grund. Meine Blicke waren auf ein reizendes Porträt geheftet, das an der Wand hing. Das Porträt Gretchens. Das Mündel meines Onkels war derzeit bei einer Verwandten, und ich vermisste sie, denn wir liebten uns und hatten uns ohne das Wissen des Professors verlobt. Gretchen war ein reizendes Mädchen mit blauen Augen und blonden Haaren. Sie half mir tagtäglich, die Steine meines Onkels zu ordnen und sie mit Namensschildchen zu versehen. Fräulein Gretchen wusste sehr viel über die Mineralogie, und sie mochte es, schwierige wissenschaftliche Fragen unseres Fachgebietes zu erforschen. Oft gingen wir nach der gemeinsamen Arbeit an der Alster spazieren, hielten uns dabei an den Händen, und ich erzählte ihr viele Geschichten, auch lustige, worüber sie dann sehr lachen musste. Ich war so in meine Träume vertieft, dass mich erst ein Faustschlag meines Onkels auf den Tisch in die Wirklichkeit zurückbeförderte.
»Sehen wir mal, ob meine erste Idee richtig ist. Man könnte die Buchstaben, statt sie nebeneinander zu schreiben, untereinander in Reihen setzen. Wir müssen uns anschauen, was dabei herauskommt. Axel, schreib auf!«
Ich begriff, wie es gemeint war, und schrieb sogleich von oben nach unten.
»Gut«, sagte der Professor, ohne gelesen zu haben. »Jetzt schreibe die Worte auf, die dabei herauskommen, wenn man jede Zeile horizontal liest.«
Ich gehorchte, und herauskam »Jarmt, zech, lilise, ichin, gn, echigr, be, komma, ue.«
»Sehr gut«, sagte mein Onkel und riss mir den Zettel aus der Hand. »Das sieht schon ganz wie in dem Pergament des Saknussem aus. Nun muss ich nur noch die ersten Buchstaben jedes Wortes zusammenziehen, dann jeweils den zweiten und den dritten und so weiter.«
Und dann las mein Onkel zu seinem und meinem größten Erstaunen: »Ich liebe dich, mein gutes Gretchen.«
Oho, sagte der Professor.
Oje, da hatte ich verliebter Tölpel aus Versehen diese verräterische Zeile geschrieben.
So, du liebst das, Gretchen?
Fragte mein Onkel sehr ernst.
Ja, nein,
stotterte ich.
Du liebst also Gretchen, wiederholte er. Nun denn, wenden wir mein Verfahren jetzt auf das Dokument an.
Mein Onkel war schon wieder so in die Entschlüsselung der Geheimschrift versunken, dass er meine unvorsichtigen Worte bereits vergessen hatte. Mit zitternden Fingern nahm er das alte Pergament wieder zur Hand. Er war sehr ergriffen, hustete tüchtig und diktierte mir mit würdevollem Ton die Buchstaben. Als ich sie fertig geschrieben hatte, konnte ich gar keinen Sinn darin erkennen, und so war ich sehr darauf gespannt, was der Professor gleich sagen würde.
Aber wer hätte das gedacht? Ein heftiger Faustschlag erschütterte den Tisch, dass die Tinte aus dem Fässchen spritzte und mir die Feder aus den Händen fiel.
»So geht das nicht!« schrie mein Onkel. »Das ergibt keinen Sinn!«
Und dann stürzte er wie eine Lawine aus dem Arbeitszimmer die Treppe hinab auf die Königsstraße und lief Hals über Kopf davon. Entschlüsselung der Geheimschrift.
»Er ist fort«,
rief Martha, die herbeigelaufen kam, als er die Haustür so heftig zuschlug, dass von dem Schmettern das ganze Haus erschüttert wurde.
»Was ist nun mit seinem Mittagessen?«
fragte die alte Dienerin.
»Er wird nicht zu Mittag speisen.«
»Und sein Abendessen?«
»Er wird auch nicht zu Abend speisen.«
»Wie?«
fragte Martha und rang die Hände. »Er wird nicht mehr essen. Und auch niemand sonst im ganzen Hause, so lange, bis es ihm gelingt, ein altes, unleserliches Gekritzel zu entziffern.«
»Jesus, so bleibt uns also nichts, als zu verhungern.«
Und leider fürchtete ich, dass das bei einem so sturen Mann wie meinem Onkel möglich sein würde. Sehr beunruhigt und mit einem Seufzen ging die alte Dienerin in die Küche zurück. Mir kam der Gedanke, zu Gretchen zu laufen und ihr alles zu erzählen. Aber der Professor konnte jeden Augenblick heimkommen. Und was wäre, wenn er nach mir riefe? Wenn er weiter an dem Rätsel arbeiten wollte? Das würde was geben, wenn ich auf sein Rufen nicht erschiene. Das Klügste war, zu bleiben. Eben hatte uns ein Mineraloge aus Frankreich eine Sammlung Kieselsteine zugeschickt, die genauer bestimmt werden sollten. Ich machte mich also an die Arbeit. Ich sortierte, schrieb Namensschildchen und ordnete all die Steine in einen Glaskasten ein, in denen kleine Kristalle eingeschlossen waren. Aber während dieser Arbeit ging mir das alte Dokument nicht aus dem Kopf und ich machte mir Sorgen um meinen Onkel. Wo mochte er nur sein? Ich sah ihn in Gedanken die Allee der Altonaer Straße entlanglaufen, wild gestikulieren, mit seinem Spazierstock die Pflanzen am Wegesrand zerschlagen und die Schwäne in ihrem Frieden stören. Würde er das Geheimnis gelöst haben, wenn er nach Hause kam, oder entmutigt sein? Das fragte ich mich und nahm das Blatt Papier in die Hand, auf das ich die unverständlichen Zeilen gekritzelt hatte. Ich versuchte, die Buchstaben so einzuteilen, dass sie Worte bildeten. Unmöglich. Es kam einfach nichts Verständliches heraus. Doch ließ sich aus dem 14., 15. und 16. Buchstaben das englische Wort »Ice« bilden, aus dem 4., 5. und 86. das Wort »Sir«. Endlich erkannte ich mitten in der 30. Zeile die lateinischen Worte »rota«, »mutabile« und »atra«. Und dann fand ich auch noch französische und hebräische Worte. 4 verschiedene Sprachen in einem einzigen sinnlosen Satz. Das war zu viel. Mir glühte der Kopf. Ich musste blinzeln, denn die 132 Buchstaben schienen vor meinen Augen zu hüpfen. Ich fächelte mir mit dem Blatt Papier etwas Luft zu, und dabei konnte ich abwechselnd die Vorder- und Rückseite des Blattes sehen. Und ich war sehr überrascht, als dabei vollkommen lesbare Wörter zu erkennen waren. Lateinische Wörter, zum Beispiel Kraterem, Terrestre. Da erkannte ich, dass ich die Lösung der Geheimschrift entdeckt hatte. Um das Dokument zu verstehen, brauchte man nicht einmal quer über die Rückseite des Blattes zu lesen. Nein, ich breitete das Papier auf dem Tisch aus und verfolgte mit dem Finger der Reihe nach jeden Buchstaben und las, ohne auch nur einen Augenblick zu stocken, den ganzen Satz mit lauter Stimme. Doch wie erschrocken war ich über das, was ich dort las. Ich war wie vom Schlag getroffen.
»Oh nein«,
rief ich.
»Nein, nein! Mein Onkel darf das nicht erfahren. Er würde sofort eine solche Reise unternehmen. Nichts würde ihn abhalten können. Und er würde mich mitnehmen, um niemals mehr heimzukehren. Niemals. Nie.
Ich war in größter Aufregung.
Nein, nein. Das wird nicht geschehen. Und damit er die Lösung nicht selbst zufällig entdeckt, werde ich das Dokument vernichten.
Im Kamin brannte noch ein kleines Feuer. Ich griff das Blatt Papier und auch das Pergament des Saknussemm und wollte es gerade auf die Kohlen werfen, um so das gefährliche Geheimnis zu vernichten, als ich die Tür des Zimmers öffnete und mein Onkel hereintrat. Ich hatte gerade noch Zeit, das unglückselige Dokument wieder auf den Tisch zu legen. Der Professor Liedenbrock schien sehr erschöpft. Der Gedanke an das Pergament hatte ihm während des Spaziergangs keinen Augenblick Ruhe gelassen. Und jetzt wollte er einen neuen Versuch machen. Er setzte sich in seinen Lehnstuhl, ergriff die Feder und fing an, Formeln niederzuschreiben, die schnell die Seite füllten. 3 Stunden lang arbeitete mein Onkel ohne zu reden, ohne den Kopf zu heben, strich weg, korrigierte, radierte und fing 1000 Mal von neuem an. Mittlerweile war es Nacht geworden. Doch mein Onkel war so in seiner Aufgabe vertieft, dass er nicht einmal die gute Martha bemerkte, als sie die Tür öffnete und fragte,
»Wird der Herr heute Abend speisen?«
Doch sie bekam keine Antwort. Ich saß noch immer in seinem Arbeitszimmer und schlief irgendwann auf dem Kanapee ein, während mein Onkel Liedenbrock immer weiter rechnete. Als ich am nächsten Morgen erwachte, saß der unermüdliche Forscher immer noch über der Arbeit. Seine Augen waren ganz rot, die Haut gräulich und seine Haare durch das viele Raufen ganz wirr. Er musste sehr erschöpft von der großen Anstrengung sein und tat mir wirklich leid. Ich hätte ihn mit einem einzigen Wort von seinen Qualen erlösen können, doch ich machte mir große Sorgen.
Nein, nein, sagte ich immer wieder zu mir selbst. Nein, ich werde nichts sagen. Ich werde nichts sagen. Er würde sofort abreisen wollen. Ich kenne ihn. Nichts würde ihn zurückhalten können. Er würde sofort für diese Idee sein Leben riskieren. Ich werde schweigen und das Geheimnis, das ich zufällig entdeckt habe, für mich behalten. Es wäre sein Tod. Er soll es allein erraten, wenn er kann. Ich will mir nicht einen einzigen Tag den Vorwurf machen müssen, ich hätte ihn ins Verderben geschickt.
Nachdem ich diesen Entschluss gefasst hatte, kreuzte ich die Arme vor der Brust und wartete ab. Mein Onkel arbeitete immer weiter. Er lebte nur noch in der Welt der Formeln und Kombinationen und nahm um sich herum nichts mehr wahr. Nun wurde ich gegen Mittag entsetzlich hungrig, doch wir hatten nichts mehr im Haus. Ich machte mir große Gedanken über die Wichtigkeit des Dokuments und vielleicht übertrieb ich nur. Und sollte mein Onkel das Abenteuer nach der Entschlüsselung doch wagen wollen, so konnte man immer noch versuchen, ihn zurückzuhalten. Denn irgendwann würde er den Schlüssel zur Lösung selbst finden und dann hätte ich umsonst gefastet. Es kam mir sehr lächerlich vor, dass ich so lange gewartet hatte, und ich entschloss mich, alles zu sagen.
»Onkel«, sagte ich.
Er schien mich nicht zu hören.
»Onkel Liedenbrock«,
rief ich nochmals laut.
»Was?«
fragte er wie ein Mensch, der plötzlich aufwacht.
»Nun, dieser Schlüssel.«
»Welcher Schlüssel? Von der Haustür?«
»Nein«, rief ich. »Der Schlüssel des Dokuments.«
Der Professor sah mich über die Brille hinweg an, bemerkte wohl etwas Ungewöhnliches in meinem Gesicht und stellte mir mit stummem Blick die eine Frage. Ich nickte. Und seine Augen glänzten plötzlich vor Freude.
»Ja, dieser Schlüssel. Ich habe ihn ganz zufällig entdeckt.«
»Was sagst du?« rief er so aufgeregt, wie ich ihn noch nie erlebt hatte.
»Hier.« Ich hielt ihm das Blatt Papier mit meinen Notizen hin. »Onkel, lies.«
»Aber das bedeutet gar nichts«, erwiderte er und zerknüllte das Blatt.
»Nichts?«
Ich fing an, den Anfang zu lesen, aber von hinten, und ich hatte noch nicht den ersten Satz beendet, als der Professor ein wahres Gebrüll hören ließ. Es war ihm ein Licht aufgegangen.
»Ach, schlauer Saknussemm«, rief er aus, »du hast alles umgekehrt geschrieben?«
Und er riss mir das Pergament aus den Händen und übersetzte. »Kühner Wanderer, steig hinab in den Krater des Sneffelsjökull, auf den der Schatten des Skartaris vor dem 1. Juli fällt, und du wirst zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Das hab ich vollbracht, Arne Saknussemm.« Als mein Onkel das gelesen hatte, hüpfte er vor Freude von einem Bein aufs andere. Er lief hin und her, fasste sich mit beiden Händen an den Kopf, stapelte seine Bücher aufeinander und spielte kaum zu glauben Ball mit seinen kostbaren Steinen. Endlich beruhigte er sich und sank erschöpft in seinen Lehnstuhl.
»Wie spät ist es?«
fragte er nach einer kleinen Weile. »3«, erwiderte ich.
»Höre!« »Ich habe Hunger bis zum Umfallen. Auf an den Tisch. Und danach...«
»Danach?«
»Wirst du meinen Koffer packen.«
»Gut«, rief ich.
»Und deinen auch«,
erwiderte der unbarmherzige Professor, als wir in das Speisezimmer traten. Das Zentrum der Erde. Bei diesen Worten lief mir ein Schauder den Rücken hinunter. Zum Mittelpunkt der Erde zu reisen. Was für ein Unsinn. Ich sparte meine Einwände für einen anderen Zeitpunkt auf und machte mich ans Essen. Wie hatte mein Onkel geflucht, als er den ungedeckten Tisch sah? Schnell erklärte ich es ihm, und die gute Martha lief zum Markt und kochte so eilig das Essen, dass wir nach einer Stunde endlich wieder satt waren. Während der Mahlzeit war mein Onkel sehr ausgelassen, und nach dem Dessert gab er mir das Zeichen, ihm in sein Arbeitszimmer zu folgen. Ich gehorchte. Wir setzten uns an den Tisch.
»Axel«, sagte er mit sanfter Stimme, »du bist ein sehr kluger Junge. Du hast mir da einen großen Dienst erwiesen, als ich schon aufgeben wollte, das Rätsel zu lösen. Das werde ich dir nie vergessen. Und du wirst an dem Ruhm, den wir erlangen... Und du wirst an dem Ruhm, den wir erlangen werden, deinen Anteil haben. Vor allem ist es aber wichtig, dass unsere Entdeckung geheim bleibt, verstehst du? Es gibt so viel Neid in der gelehrten Welt, und wäre dieses Dokument bekannt, so würde sich ein ganzes Heer von Geologen auf den Weg machen, Arne Saknussems Spur zu verfolgen.
Das glaube ich gar nicht, lieber Onkel. Denn es ist doch nicht erwiesen, dass das Dokument echt ist. Vielleicht hat Saknussemm diese Reise gar nicht wirklich unternommen und sich alles nur ausgedacht. Doch der Professor lächelte nur.
»Das werden wir ja sehen.«
»Gut«, sagte ich etwas verdutzt, »aber ich möchte gern noch ein paar Dinge fragen.«
»Rede, lieber Junge, keine Scheu. Du hast alle Freiheit, deine Meinung zu sagen. Du bist nun nicht mehr mein Neffe, sondern mein Kollege. Also los.«
»Was sind diese Jokul, Sneffels und Skartaris, wovon ich noch nie ein Wort gehört habe?«
»Das ist ganz leicht. Nimm den 30. Atlas im 2. Fach der großen Bibliothek. Reihe Z, Brett 4.«
Ich stand auf und fand den Atlas nach diesen präzisen Angaben schnell. Mein Onkel schlug ihn auf und sagte,
»Hier ist eine der besten Karten von Island. Ich glaube, die wird unsere Probleme lösen.«
Ich beugte mich über die Karte.
»Schau dir diese Insel an. Sie besteht aus Vulkanen, die alle mit dem Namen Jokul bezeichnet sind. Das Wort bedeutet im Isländischen Gletscher, und die meisten Vulkane brechen durch die Eisdecke aus.«
»Gut«, erwiderte ich, »aber was sind Sneffels?«
»Siehst du die Hauptstadt Reykjavik?«
»Ja,
gut. Und siehst du die unzähligen Fjorde dieser zerklüfteten Küste? Und schau hier etwas unter dem 65. Breitengrad. Was siehst du da?«
»Eine Art Halbinsel.«
»Ja, ganz richtig, lieber Junge. Aber siehst du nichts auf dieser Halbinsel?«
»Doch, ein Berg, der aus dem Meer emporgewachsen scheint.«
»Gut. Dieser Sneffelsjökull ist der Sneffels. Ein 5000 Fuß hoher Berg, einer der merkwürdigsten auf der Insel und gewiss der berühmteste der ganzen Welt, wenn sein Krater den Eingang zum Mittelpunkt der Erde bildet.«
»Aber das ist unmöglich.«
»Unmöglich?«
erwiderte der Professor Liedenbrock mit strengem Ton.
»Und warum?«
»Weil dieser Krater offenbar mit Lava verstopft ist, die Felsen glühend heiß und
wenn es ein erloschener Krater ist. Die Zahl der noch tätigen Vulkane auf der Erde beträgt gegenwärtig nur etwa 300, aber es gibt eine viel größere Anzahl erloschener Vulkane. Zu den letzteren gehört der Sneffelsjökull, der ein einziges Mal im Jahr 1219 ausgebrochen ist und seitdem still war.«
Darauf wusste ich nichts zu erwidern und fragte deshalb nach den übrigen Schwierigkeiten, die das Dokument enthielt. »Was bedeutet das Wort Skartaris und was spielt der Juli dabei für eine Rolle?« Mein Onkel dachte einige Augenblicke lang nach und antwortete,
Der Sneffelsjökull hat mehrere Krater und es war daher erforderlich, denjenigen, der zum Mittelpunkt der Erde führt, anzugeben. Wie hat das der gelehrte Isländer gemacht? Er hat bemerkt, dass am 1. Juli eine der Bergspitzen, der Skartaris, ihren Schatten bis zu der Mündung des fraglichen Kraters wirft und hat das in dem Dokument niedergeschrieben. Diese Angabe ist so genau, dass man nicht zu zweifeln braucht, welchen Weg man gehen muss, wenn man einmal auf dem Gipfel des Sneffelsjökull steht.
Mein Onkel wusste wirklich auf alles eine Antwort. Und so versuchte ich es mit bedeutenden wissenschaftlichen Einwänden gegen diese Reise. Nun, ich gebe sogar zu, dass das Dokument dem Anschein nach echt ist. Dieser Gelehrte ist in das Innere des Sneffelsjökull hinabgestiegen, hat gesehen, wie der Schatten des Skartaris den Rand des Kraters vor dem 1. Juli erreichte. Aber dass er selbst zum Mittelpunkt der Erde gegangen ist und von einer Reise dahin wieder zurückgekehrt sei, glaube ich nicht.
Und weshalb nicht? Fragte mein Onkel in spöttischem Ton.
Weil alle wissenschaftlichen Theorien beweisen, dass eine solche Unternehmung unmöglich ist.
Alle Theorien beweisen das, erwiderte der Professor gutmütig.
Ich sah, dass er sich über mich lustig machte. Deshalb fuhr ich fort. Ja, es ist eine Tatsache, dass die Wärme unter der Erdoberfläche je 30 Meter Tiefe um 1 Grad zunimmt. Und wenn wir vom Erdradius ausgehen, dann ist der Weg bis zum Zentrum 6300 Kilometer lang. Was bedeutet, dass dort eine Temperatur von mehr als 2 × 100.000 Grad herrschen muss. Die Stoffe im Inneren der Erde befinden sich daher im Zustand von glühendem Gas, denn die Metalle, Gold, Platin und die härtesten Steine schmelzen bei einer solchen Hitze. Ich darf also fragen, wie es möglich sein soll, in eine solche Umgebung zu gelangen.
Also Axel, die Hitze macht dir Sorgen?
Allerdings. Wenn wir nur 16 Kilometer tief kämen, so wären wir an der Grenze der Erdrinde und dort liegt die Temperatur bereits bei über 1300 Grad.
Und du hast Angst zu zerschmelzen? Fragte der Professor Liedenbrock und erklärte dann, ich will dir nur sagen, dass echte Gelehrte bewiesen haben, dass die Erdrinde wie ein Wasserkessel durch die Ausdehnung des Dampfes explodieren würde, wenn im Inneren des Erdballs eine Hitze von 2 × 100.000 Grad herrschte.
Das ist eine Ansicht, lieber Onkel. Nichts weiter.
Lieber Junge, ist es nicht so, dass die Zahl der Vulkane seit den ersten Tagen der Welt stets weniger geworden ist? Und wenn es im Inneren so eine große Hitze gäbe, könnte man nicht daraus schließen, dass sie immer schwächer wird?
Nun ja, erwiderte ich. Wir werden es sehen, wenn man dort überhaupt etwas sehen kann.
Und warum sollten wir das nicht? Wir werden Lampen mitnehmen. Aber nun sei still und sag zu niemandem ein Wort von all dem. Kein Mensch soll auf die Idee kommen, vor uns den Mittelpunkt der Erde zu entdecken.
Reisevorbereitungen. So endete diese merkwürdige Unterhaltung. Ich war sehr aufgeregt und verließ das Arbeitszimmer meines Onkels. Sollte ich allen Ernstes glauben, dass er entschlossen sei, zum Mittelpunkt der Erde zu reisen? War er närrisch oder ein großes Genie? Ich war hin und her gerissen. Ich hatte das Haus verlassen und war zum Ufer der Elbe gelaufen, um die Stadt herum und auf die Straße nach Altona. Der Weg, den ich ging, führte direkt zu meinem lieben Gretchen, das mir auf der Straße entgegenkam.
»Gretchen!«
rief ich ihr von Weitem zu. Sie stand still und war überrascht, als ich auf sie zukam.
»Axel, du bist mir entgegengegangen, das ist ja fein.«
Als sie mich nun ansah, fiel ihr auf, wie verstört ich war.
»Was ist mit dir?«
fragte sie und griff nach meiner Hand. Und in 2 Sekunden und in 3 Sätzen hatte ich meinem hübschen Mädchen die ganze Lage erklärt. Einige Augenblicke schwieg sie. Dann gingen wir eine Weile stumm nebeneinander her.
»Axel«, sagte sie endlich, »das wird eine schöne Reise werden.«
Ich blickte sie bei diesen Worten erstaunt an.
»Ja, Axel, das ist eine Reise des Neffen eines Gelehrten würdig. Ein Mann muss sich durch ein großes Abenteuer auszeichnen.«
»Gretchen, wirklich? Du rätst mir nicht davon ab?«
»Nein, lieber Axel. Und ich würde gern mit euch gehen, wenn ich als Mädchen nicht ein Hindernis für euch wäre.«
Ist das wirklich dein Ernst?
Ja, wirklich.
Ach, sie ermunterte mich, diese Reise zu machen. Sie hatte keine Angst vor einem Abenteuer, obwohl sie mich liebte. Wir gingen Hand in Hand und es war bereits dunkel, als wir bei dem Haus in der Königsstraße ankamen. Ich hatte vermutet, es wären schon alle zu Bett gegangen, doch ich hatte vergessen, wie ungeduldig der Professor sein konnte. Ich fand ihn laut schreiend und hin und her rennend inmitten einer Gruppe Lastträger, die allerhand Waren in das Haus brachten.
»Aber Axel, so beeile dich doch!«
rief mein Onkel schon von Weitem, als er mich erblickte.
»Und dein Koffer ist auch noch nicht gepackt und meine Papiere sind nicht geordnet und meine neuen Stiefel noch nicht fertig.«
Ich war wie vom Donner gerührt. Die Stimme versagte mir.
»Also reisen wir ab?«
»Ja, natürlich. Und du gehst spazieren, statt bei den Vorbereitungen zu helfen.«
»Und wann reisen wir ab?«
fragte ich mit schwacher Stimme.
»Übermorgen in aller Frühe.«
Mehr wollte ich nicht hören und flüchtete in mein Zimmer. Es sollte also wirklich so sein. Mein Onkel hatte den ganzen Nachmittag damit verbracht, unsere Reiseausstattung zu besorgen. Strickleitern, Fackeln, Reiseflaschen, eiserne Haken, Spitzhauen, beschlagene Stöcke und Spaten. In der Nacht schlief ich schlecht, und als ich am folgenden Morgen den Professor meinen Namen rufen hörte, war ich entschlossen, meine Tür nicht zu öffnen. Aber er rief immer weiter.
»Lieber Axel!«
Und so ging ich doch aus meiner Kammer und begegnete Gretchen. Ich hoffte sehr, dass sie ihre Meinung über die Reise ändern würde, nachdem sie mich so blass und mit geröteten Augen gesehen hatte. Doch sie sagte nur,
»Mein lieber Axel, ich sehe, es geht dir besser als gestern Abend und hoffe, du hast heute Nacht gut geschlafen.«
»Besser«, rief ich. Ich lief zum nächsten Spiegel. Und wirklich, ich sah gar nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Kaum zu glauben.
»Axel«, sagte Gretchen, »ich habe lange mit dem Onkel gesprochen. Er ist ein großer Gelehrter und mutiger Mann und du sein Neffe. Sein Blut fließt in deinen Adern. Er hat mir alles über seine Pläne erzählt und ich bin sicher, dass die Reise erfolgreich sein wird. Ach, lieber Axel, es ist so schön, Wissenschaft so zu erleben. Ihr werdet großen Ruhm ernten und du wirst bei der Rückkehr ein Mann sein, der dem Professor ebenbürtig und dann endlich frei ist zu handeln, wie du es möchtest.«
Gretchens Worte machten mir Mut und ich zog sie mit mir zum Zimmer des Professors.
»Lieber Onkel, es steht also fest, dass wir abreisen?«
»Wie? Du zweifelst daran?«
»Nein, aber ich wollte fragen, ob es denn so schnell sein muss.«
»Jawohl, die Zeit drängt.
Aber wir haben ja doch erst den 26. Mai und bis Ende Juni ist noch Zeit.«
»Sag, glaubst du wirklich, dass man so leicht nach Island kommt? Wärst du nicht wie ein Narr in der Gegend herumgelaufen, so hätte ich dich mit in das Büro der Kopenhagener Reisegesellschaft genommen und dort hättest du erfahren, dass von Kopenhagen nach Reykjavik nur einmal im Monat, immer am 22. ein Boot geht.« Und wenn wir bis zum 22. Juni warten würden, kämen wir zu spät, um zu sehen, wie der Schatten des Skartaris den Krater des Sneffels berührt. Wir müssen deshalb so schnell wie möglich nach Kopenhagen und uns dort ein Boot suchen, das uns nach Island bringt. Geh und pack deinen Koffer.
Darauf gab es nichts mehr zu sagen, und ich ging wieder in mein Zimmer. Gretchen kam mir nach und half mir, meine Sachen zu packen. Sie war überhaupt nicht traurig. Es war, als würde ich nur einen Ausflug nach Lübeck oder Helgoland machen. Endlich war alles verpackt und wir gingen wieder hinunter zum Professor. Den ganzen Tag über wurden physikalische Instrumente, Waffen und elektrische Apparate geliefert. Die gute Martha war ganz verwirrt.
»Ist der Herr verrückt geworden?«
fragte sie mich. Ich nickte.
»Und er nimmt sie mit?«
Ich nickte nochmal.
»Wohin soll's gehen?«
fragte sie. Ich deutete mit dem Finger nach unten, zum Inneren der Erde.
»In den Keller?«
»Mm-mm. Noch tiefer hinab.« Um 5 Uhr am nächsten Morgen erwachte ich und war vor Erschöpfung und Aufregung ganz zerschlagen. Ich ging ins Speisezimmer hinab, wo mein Onkel und Gretchen beim Frühstück saßen. Ich aber konnte nichts essen. Um 5:30 Uhr hörte man einen Wagen auf der Straße, der uns zum Bahnhof bringen sollte. Er war bald mit unserem Gepäck voll beladen. Gretchen umarmte zuerst den Onkel und dann mich. Und als sie mir einen kleinen Abschiedskuss auf die Wange gab, füllten sich ihre Augen mit Tränen.
»Gretchen«, rief ich, »geh, lieber Axel, geh«, sagte sie zu mir, »du verlässt deine Braut, aber bei der Rückkehr erwartet dich deine Frau.« Ich nahm Gretchen noch einmal in die Arme, dann setzte ich mich in den Wagen und die Pferde liefen im Galopp zum Bahnhof.
Reise nach Island. Die Eisenbahn brachte uns nach Kiel, wo wir auf ein Dampfboot umstiegen und nach Korsør fuhren, einem kleinen Städtchen an der dänischen Westküste. Hier stiegen wir sofort in eine neue Eisenbahn und erreichten einen Tag nach unserer Abfahrt aus Hamburg die Hauptstadt Dänemarks. Mein Onkel hatte die ganze Nacht vor Aufregung kein Auge zugetan. Unser Gepäck wurde auf einen Wagen geladen und mit uns zum Hotel Phoenix gefahren. Dort erfrischten wir uns und fuhren anschließend zum Hafen, um nach einem abfahrenden Schiff zu suchen. Ich hoffte, es werde keine Schiffe geben, die auf dem Weg nach Island waren. Doch wir fanden ein kleines dänisches Segelschiff, das am 2. Juni nach Reykjavik auslaufen wollte. Der Kapitän Herr Bjarne befand sich an Bord. Er war sehr freundlich zu meinem Onkel, wollte aber trotzdem eine große Summe für die Überfahrt und sagte: »Erscheinen Sie Dienstag um 7 Uhr früh an Bord.« Wir dankten Herrn Bjarne und begaben uns ins Hotel Phoenix zurück.
»Das ist sehr schön. Sehr gut«, sagte mein Onkel. »So ein Zufall, dass wir gleich dieses Schiff gefunden haben. Jetzt wollen wir frühstücken und dann die Stadt ansehen.«
Während unserer Spaziergänge durch Kopenhagen hatte mein Onkel auf der kleinen Insel Amak im westlichen Teil der Stadt einen Glockenturm entdeckt, zu dem wir nun mit einem kleinen Dampfboot über den Kanal fuhren. Die Kirche, zu der dieser Glockenturm gehörte, hieß Frelserskirk. Der hohe Turm der Kirche zog den Professor an. An seiner Spitze befand sich nämlich eine Plattform, von der sich außen herum eine Treppe spiralförmig wand.
»Steigen wir hinauf«, sagte mein Onkel.
»Aber mir wird schwindelig werden«, entgegnete ich.
»Dann ist es noch viel wichtiger, dass wir nach oben steigen. Du musst dich daran gewöhnen. Aber komm, verlieren wir keine Zeit.«
Mein Onkel ging mit kräftigen Schritten voran. Ich folgte ihm ängstlich, denn mir wurde immer sehr leicht schwindelig. Solange wir uns im Inneren des Turms auf der Wendeltreppe befanden, ging alles gut. Aber nach etwa 150 Stufen waren wir auf der Plattform angekommen und der Wind wehte mir ins Gesicht. Dort begann die freie Treppe, die zwar ein Geländer hatte, aber mit der Höhe immer schmaler wurde.
»Ich kann das nicht! Niemals!« schrie ich. »Bist du wirklich so feige? Los, weiter!«
erwiderte der Professor unbarmherzig. Wohl oder übel stieg ich die Treppe weiter hinauf, klammerte mich aber voller Angst am Geländer fest. Ich wurde fast ohnmächtig, fühlte, wie der Turm bei den heftigen Windstößen schwankte, meine Beine versagten mir den Dienst, ich musste auf allen Vieren kriechen. Irgendwann wurde mir übel und ich machte meine Augen zu. Da endlich kam ich an der Spitze an und mein Onkel packte mich am Kragen meiner Jacke.
»Jetzt sieh nach unten«, sagte er. »Du musst lernen, in einen Abgrund zu blicken.«
Ich öffnete die Augen. Ich sah von oben die Häuser klein und zusammengedrückt. In der Ferne erkannte man auf der einen Seite grüne Felder, auf der anderen das im Sonnenschein schimmernde Meer. Darauf etliche weiße Segel und dahinter erhob sich die Küste Schwedens. Und da stand ich nun, hielt mich gerade und schaute. Meine erste Schwindellektion dauerte eine Stunde. Als ich endlich wieder hinuntersteigen und den festen Erdboden betreten durfte, waren meine Beine ganz steif.
»Morgen wiederholen wir die Lektion«, sagte mein Professor.
Und wirklich, 5 Tage lang wiederholten wir diese Schwindelübung und ich machte, wenn auch widerwillig, erstaunliche Fortschritte und konnte mich nun viel besser in der Höhe bewegen. Mein Onkel hatte in unseren Tagen in Kopenhagen verschiedene wichtige Personen aufgesucht, die er durch seine Forschungen kannte. Und so hatten wir nun Empfehlungsschreiben an den Statthalter Islands, den Grafen Trampe, den Stellvertreter des Bischofs, Herrn Pictorsson, und den Bürgermeister von Reykjavik, Herrn Finsen, in der Tasche. Am 2. Juni um 6 Uhr morgens wurde unser Gepäck an Bord der Valkyrie gebracht. Der Kapitän führte uns zu unseren wirklich sehr kleinen Kabinen.
»Steht der Wind günstig?«, fragte mein Onkel.
»Sehr günstig«, erwiderte der Kapitän Bjarne.
»Aus Südost. Wir werden mit vollen Segeln in die weite See stechen.«
Nach einer kleinen Weile segelte die Walküre schon an der Küste entlang. Sie segelte schnell. Trotzdem kann man sich auf ein Segelschiff nie sehr verlassen. Es hatte für Reykjavik Kohlen,
Haushaltungsgegenstände, Töpferwaren, wollene Kleidung und eine Ladung Getreide geladen. Die Besatzung bestand aus 5 Mann, alles Dänen.
»Wie lange wird die Überfahrt dauern?« fragte mein Onkel den Kapitän.
10 Tage etwa«, erwiderte der, »wenn wir nicht bei den Färöern zu viel Wind aus Nordwest gegen uns haben.«
»Aber werden wir dadurch nicht viel zu viel Zeit verlieren?«
»Nein, Herr Liedenbrock. Seien Sie beruhigt. Wir werden pünktlich ankommen.«
Gegen Abend erreichten wir die Nordspitze Dänemarks, segelten während der Nacht durch den Skagerrak und von dort aus ging es an der Südspitze Norwegens vorüber und dann stachen wir in das Nordmeer. 2 Tage später kam die schottische Küste in Sicht und die Walküre fuhr zwischen den Orkney- und den Shetland-Inseln auf die Färöer zu. Am 8. Juni erkannte der Kapitän Mykines, die östlichste Insel der Färöer, und von nun an fuhren wir gerade auf die Südküste Islands zu. Es gab keine Vorkommnisse während der Fahrt. Ich war nur leicht seekrank und das ging auch schnell vorüber. Meinem Onkel ging es zu seinem großen Leidwesen die gesamte Überfahrt schlecht und er musste in seiner Kabine liegen. Deshalb konnte er den Kapitän Bjarne auch nicht über den Snæfellsjökull und die Möglichkeiten, dorthin zu gelangen, befragen. Er musste das bis zu unserer Ankunft verschieben. Am 11. Juni kam die Südküste Islands in Sicht. Das Wetter war gut und wir konnten den Mýrdalsjökull, einen riesigen Gletscher, erkennen. Von hier segelten wir nach Westen, um das Kap Reykjanes herum. Leider konnte mein Onkel durch den starken Seegang und seine Seekrankheit die zerklüfteten Küsten Islands nicht bewundern. 2 Tage später, nachdem wir in einen Sturm geraten waren und glücklich die Gewässer vor Reykjavik erreicht hatten, kam ein isländischer Lotse an Bord und nach 3 Stunden ankerte die Walküre vor der Hauptstadt. Nun kam endlich der Professor aus seiner Kabine heraus, etwas blass und zerschlagen, aber glücklich und voller Erwartungen. Die Bevölkerung der Stadt, die sich für das ankommende Schiff ungemein interessierte, strömte am Kai zusammen. Mein Onkel wollte das Schiff schnell verlassen, doch bevor er von Bord ging, zog er mich zur Seite und deutete mit dem Finger zur Nordseite der Bucht, in der wir ankerten, auf einen hohen Berg mit 2 schneebedeckten Spitzen.
»Der Snæfellsjökull«, rief er aus. »Der Snæfellsjökull«.
Dann stieg er in das Landungsboot, ich ihm nach, und bald betraten wir isländischen Boden. Ein stattlicher Mann in Generalsuniform begrüßte uns. Er war der Statthalter der Insel persönlich, Baron Trampe. Der Professor überreichte ihm seine Briefe aus Kopenhagen und sie führten in dänischer Sprache eine kurze Unterhaltung, woran ich mich nicht beteiligte, denn mein Dänisch war nicht besonders gut. Hinter dem Statthalter erschien der Bürgermeister Finsen, der uns sehr herzlich in Empfang nahm und sehr freundlich war. Der Herr Piktorsson befand sich zurzeit auf einer bischöflichen Rundreise im Norden des Landes, deshalb konnten wir ihm nicht vorgestellt werden. Aber der Professor der Naturwissenschaften an der Schule zu Reykjavik, Herr Fridriksson, ein sehr netter Mann, war uns in vielen Dingen behilflich. Er sprach nur Isländisch und Latein, und wir verständigten uns sehr leicht auf Latein. Er war in der Tat der einzige Mensch, mit dem ich mich während meines Aufenthalts auf Island unterhalten konnte. In seiner Wohnung stellte er uns 2 Zimmer zur Verfügung, und wir richteten uns schnell bei ihm ein. Über die Menge unseres Gepäcks waren die Bewohner von Reykjavik aber etwas erstaunt.
»Nun, Axel«, sagte mein Onkel, »wir sollten keine Zeit verlieren. Ich gehe nun in die Bibliothek, da findet sich vielleicht ein Manuskript von Saknussemm, das ich sehr gerne zu Rat ziehen würde.
Dann schaue ich mir unterdessen die Stadt an. Möchtest du nicht mitkommen?«
»Die Stadt interessiert mich nicht. Das Besondere dieses Landes befindet sich nicht über, sondern unter der Erde.«
Ich streifte ein paar Stunden durch die Stadt, und als ich in die Wohnung des Herrn Fridriksson zurückkam, war mein Onkel bereits zurück aus der Bibliothek.
Professor Fridriksson. Wir setzten uns zum Mittagessen, und in die Unterhaltung, die in der Landessprache geführt wurde, mischte mein Onkel deutsche Brocken und Herr Fridriksson lateinische, damit ich auch etwas verstehen konnte. Sie sprachen über wissenschaftliche Fragen, wie es bei Gelehrten ebenso ist, aber mein Onkel Professor Liedenbrock war sehr zurückhaltend, und seine Augen befahlen mir bei jedem Satz, nichts von unserem Reisezweck zu verraten. Zuerst erkundigte sich Herr Fridriksson bei meinem Onkel nach seinem Aufenthalt in der Bibliothek und fragte, ob er erfolgreich gewesen sei.
Ich sah meinen Onkel an, der mit der Antwort zögerte. Doch entschloss er sich, nach einiger Überlegung zu reden.
»Herr Fredriksson«, sagte er, »ich habe mich nach Büchern von Arne Saknussemm umgeschaut.«
»Arne Saknussemm«, erwiderte der Professor aus Reykjavik, »Sie meinen den Gelehrten des 16. Jahrhunderts, der ein großer Naturkundiger, Alchemist und Reisender war?«
»Den eben meine ich.«
»Er ist einer der Zierden der Wissenschaft und Literatur Islands, ein weltberühmter Mann, sehr mutig, ein Genie.«
Mein Onkel war entzückt, den Professor so von seinem Helden sprechen zu hören. »Aber«, sagte er, »ich habe keines seiner Bücher in der Bibliothek gefunden.«
»Seine Werke haben wir nicht.«
»Wie? Nicht hier in Island?«
»Sie existieren weder auf Island noch sonst irgendwo.«
»Aber warum denn nicht?«
»Weil Arne Saknussemm als Ketzer verfolgt wurde und seine Werke im Jahr 1573 in Kopenhagen verbrannt wurden.«
»Großartig!« rief mein Onkel, sehr zum Ärger des Professors.
»Wie bitte?«
fragte dieser. »Ja, alles klärt sich auf. Nun verstehe und begreife ich, weshalb Saknussemm, als er verfolgt wurde, sein Geheimnis in unverständlicher Geheimschrift verschlüsseln musste.«
»Was für ein Geheimnis?«
fragte Fredriksson jetzt neugierig. »Ein Geheimnis, das...« stotterte mein Onkel.
»Sind Sie im Besitz eines Dokuments, das wir nicht kennen?«
»Nein, das ist nur eine Vermutung.«
»Gut«,
antwortete Herr Fredriksson, der so freundlich war, nicht weiter nachzufragen, als er sah, dass es dem Onkel unangenehm war.
»Ich hoffe«, fuhr er fort, »Sie werden viele mineralogische Schätze auf unserer Insel finden.«
»Das hoffe ich auch«, erwiderte mein Onkel. »Aber ich komme wohl etwas spät für die Schätze. Es waren schon so viele andere Gelehrte hier.«
»Ja, Herr Liedenbrock, das stimmt. Aber glauben Sie mir, es ist bestimmt noch etwas für Sie übrig. Es gibt noch viele Berge, Gletscher und Vulkane, die bisher nur wenig erforscht sind. Sehen Sie zum Beispiel diesen Berg dort am Horizont emporragen. Das ist der Snæfellsjökull, einer der merkwürdigsten Vulkane unserer Insel, dessen Krater selten besucht wird.«
»Der Snæfellsjökull. So, so. Ist er erloschen?«
»Seit 500 Jahren.«
»Nun denn«, erwiderte mein Onkel, »dann werden wir den Snæfellsjökull ersteigen und vielleicht auch seinen Krater untersuchen.«
»Ach, wie schade, dass ich Sie nicht begleiten kann. Aber ich habe dringende Geschäfte zu erledigen. Ich wäre sehr gern mit Ihnen gekommen.«
»Oh nein, machen Sie sich keine Gedanken, Herr Fredriksson. Wir verstehen vollkommen, dass Ihre Geschäfte vorgehen«, antwortete mein Onkel hastig und fragte dann,
»sagen Sie, welcher ist der beste Weg zum Snæfellsjökull?« »Sie müssen entlang der Küste reisen. Das ist ein wirklich interessanter Weg.«
»Gut, ich werde mir einen Führer dafür suchen.«
»Ich kann Ihnen einen anbieten.«
»Ist's ein zuverlässiger, verständiger Mann?«
»Ja, er lebt in der Nähe und ist ein sehr geschickter Jäger, mit dem Sie zufrieden sein werden. Er spricht auch ein bisschen Dänisch.«
»Wann kann ich ihn treffen?«
»Morgen wird er zurück sein.«
»Na, gut. Warten wir bis morgen.«
Mein Onkel stieß einen kleinen Seufzer aus.
Hans. Als ich am nächsten Morgen erwachte, hörte ich, dass mein Onkel im Nebenzimmer mit jemandem sprach. Ich stand schnell auf und beeilte mich, zu ihm zu kommen. Er sprach Dänisch mit einem großen, kräftigen Mann. Lange rote Haare fielen über seine breiten Schultern, und trotz seiner Stärke schien er sehr ruhig und ausgeglichen zu sein. Unbeweglich und mit gekreuzten Armen stand er während des ganzen Gespräches mit meinem Onkel da, und wenn er Ja oder Nein meinte, nickte er entweder oder schüttelte den Kopf. Wie sich herausstellte, hieß dieser ernste und schweigsame Mann Hans Bjelke und würde unser Führer sein. Mein Onkel und Hans hatten sich auf einen Preis geeinigt und Hans würde uns bis zu dem Dorf Stapi führen, das dicht am Fuß des Snæfellsjökulls lag. Für den Weg würden wir 7 bis 8 Tage brauchen. Wir hatten 4 Pferde zur Verfügung, 2 zum Reiten für den Onkel und mich, die beiden anderen für das Gepäck. Hans würde zu Fuß gehen, so wie er es gewohnt war. Er kannte die Gegend sehr genau und versprach, den kürzesten Weg zu nehmen. Und Hans würde auch danach weiter in den Diensten des Onkels bleiben, solange die wissenschaftliche Reise dauern würde.
»Er wird uns also begleiten bis
fragte ich den Onkel, nachdem Hans gegangen war.
Ja, Axel, bis zum Mittelpunkt der Erde.
In 2 Tagen wollten wir abreisen und bis dahin mussten die letzten Vorbereitungen getroffen werden. Wir prüften unsere gesamten Vorräte und wissenschaftlichen Instrumente und packten sie und die Waffen, die Werkzeuge und Lebensmittel in verschiedenen Paketen zusammen. Zu unseren Instrumenten gehörten erstens ein Thermometer mit einer Skala von 150 Grad, das mir zu hoch vorkam, denn wenn unsere Umgebung die 150 Grad Celsius erreichte, dann würden wir gebraten werden. Zweitens ein Luftdruckmesser, drittens ein Chronometer, viertens 2 Kompasse, fünftens ein Nachtfernrohr, sechstens 2 Rühmkopfsche Apparate, die uns Licht verschaffen sollten. Die Waffen bestanden aus 2 Karabinern und 2 Revolvern. Wofür wir die Waffen brauchten? Ich wusste es nicht, denn wir hatten doch nichts zu befürchten. Doch der Onkel bestand darauf. An Werkzeugen hatten wir Folgendes verpackt. 2 Spitzhauen, 2 Hacken, 1 Strickleiter, 3 mit Eisen beschlagene Stöcke, 1 Beil, 1 Hammer, 1 Dutzend eiserne Keile und Ringschrauben und lange Stricke mit Knoten. Ein großes Paket enthielt die Lebensmittel, Fleisch und Zwieback für 6 Monate. Außerdem hatte mein Onkel Wacholderbranntwein eingepackt. Kein Wasser, aber wir hatten Flaschen dabei und würden diese an Quellen auffüllen. Mein Onkel rechnete nämlich damit, dass unter der Erde viel Wasser zu finden sei. Ich war anderer Meinung, doch er ließ sich nicht beirren. Zu guter Letzt verpackte ich noch 1 Reiseapotheke mit Scheren, Schienen für einen Bruch, Garn, Binden und Kompressen, Heftpflaster und verschiedene Arzneifläschchen. Mein Onkel vergaß auch nicht seinen Tabak, Schießpulver und Zunder. An unserem letzten Abend in Reykjavik saßen wir noch lange mit dem Herrn Fridriksson zusammen und er machte dem Professor eine große Freude, indem er ihm 1 Karte von Island schenkte. Zu dieser Zeit gab es noch nicht sehr viele genaue Aufzeichnungen. Umso kostbarer war diese Karte für meinen Onkel. Am Morgen weckte mich um 5 Uhr das Wiehern der 4 Pferde, die unter meinem Fenster stampften. Ich zog mich hastig an und lief auf die Straße. Hans war bereits damit beschäftigt, unser Gepäck aufzuladen. Er sprach dabei kein Wort, war aber außergewöhnlich geschickt. Um 6 Uhr war alles fertig. Herr Fridriksson drückte uns zum Abschied die Hände. Mein Onkel dankte ihm auf Isländisch recht herzlich für seine Gastlichkeit. Ich sprach in meinem besten Latein einen herzlichen Gruß. Dann saßen wir auf und ritten davon. Nach Snæfellsjökulls. Als wir abreisten, war der Himmel bedeckt, doch das Wetter war beständig und es war weder zu heiß noch regnete es. Mit dem Pferd durchs Land zu reiten gefiel mir sehr und lenkte mich von meinen Bedenken ab, die ich wegen unseres bevorstehenden Abenteuers hatte. Ich betrachtete die Sache mit anderen Augen. »Was soll schon passieren?«, sagte ich mir, »in einen erloschenen Krater eines Vulkans hinabzusteigen.« Offenbar hat Saknussemm das auch getan. So ein Quatsch, dass ein verborgener Gang von dort aus in das Erdinnere führt. Unmöglich. Also freuen wir uns auf den Ausflug und gut. Hans ging mit raschem, gleichmäßigem, ausdauerndem Schritt voran. Hinter ihm liefen die 2 Pferde mit unserem Gepäck. Und dann kamen der Onkel und ich. Island gehört zu den großen Inseln Europas. Sie ist so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Doch leben dort nur 60.000 Einwohner. Wir ritten über mageres Weideland, das mehr gelb als grün aussah. Die Wolken hingen tief in den Bergen und mitunter sah man auf den Hängen Schnee liegen. Unsere Pferde liefen in ruhigem Trott durch diese Landschaft. Ich ritt 1 Weile hinter dem Onkel und musste lachen, denn er, ein großer Mann, saß auf dem kleinen Islandpferd und seine langen Beine reichten bis zum Boden. Von hinten sah es so aus, als wären er und das Pferdchen ein 6-füßiger Zentaur. In den folgenden Tagen übernachteten wir immer wieder bei isländischen Bauern, die sehr gastfreundlich zu uns waren. Wir durchwanderten mehrere Fjorde und erreichten am 20. Juni das Dörfchen Stapi. Im Dorf. Stapi, ein kleiner Flecken von etwa 30 Hütten, steht an einem kleinen Fjord auf erkaltetem Lavagrund vor dem Vulkan.
Hans hatte uns sehr gut geleitet und ich war froh, dass er auch weiterhin bei uns sein würde. Als wir am Tor des Pfarrhauses ankamen, einer niedrigen Hütte, sah ich da einen Mann, der eine lederne Schürze trug und ein Pferd beschlug.
»Sølvertu«, sprach der Jäger.
»Guten Tag«, erwiderte der Hufschmied auf Dänisch.
»Kirkoherde«,
sagte Hans zu meinem Onkel.
»Der Pfarrer«, übersetzte er. »Es scheint, lieber Axel, dass dieser tapfere Mann da der Pfarrer ist.«
Währenddessen sprach Hans mit dem Pfarrer. Das Gästezimmer, in das man uns führte, schien das schlechteste von allen Zimmern im Haus zu sein. Es war eng, schmutzig und roch übel. Doch wir wollten nicht undankbar sein, denn der Pfarrer war eher Schmied, Fischer, Jäger und Zimmermann und keineswegs solch ein geistlicher Herr, wie wir sonst die Pfarrer kennen.
»Ich möchte auch gar nichts gegen die armen Pfarrer sagen, die es nicht leicht haben, denn das Gehalt, das sie von der dänischen Regierung bekommen, ist äußerst gering. Daher müssen sie hart für ihren Lebensunterhalt arbeiten.«
Gleich am nächsten Tag begannen die Vorbereitungen. Hans brachte uns drei Isländer, die statt der Pferde das Gepäck tragen sollten. Es wurde aber vereinbart, dass sie, sobald wir auf dem Boden des Kraters angekommen waren, zurückkehren sollten. Bei dieser Gelegenheit erklärte mein Onkel Hans, dass die Erforschung des Vulkans sehr umfassend werden würde. Hans nickte nur mit dem Kopf. Dahin oder sonst irgendwohin, ob auf der Oberfläche oder ins Innere hinab, ihm war es egal. Aber mir ganz und gar nicht. Doch was sollte ich machen? Ich hätte mich schon in Hamburg wehren sollen und nicht erst hier am Fuß des Sneffelsjökull. Ein Gedanke quälte mich besonders. Ein schrecklicher Gedanke, der auch dem mutigsten Angst eingejagt hätte.
»Wir steigen«, sagte ich zu mir selbst, »auf den Sneffelsjökull. Gut. Wir wollen in seinen Krater hinab. Andere haben das auch getan und haben dabei ihr Leben nicht verloren. Aber dabei wird es ja nicht bleiben.«
»Wenn wir einen Weg in das Erdinnere finden, dann hat der unglückselige Saknussemm die Wahrheit gesagt, und wir werden uns in den unterirdischen Gängen des Vulkans bestimmt verlaufen. Außerdem haben wir nicht einmal einen Beweis dafür, dass der Sneffelsjökull wirklich erloschen ist. Keinen Beweis, dass nicht ein Ausbruch bevorsteht. Und was soll dann aus uns werden?« Ich entschloss mich, meinen Onkel darauf anzusprechen. Aber das musste ich geschickt anstellen. Ich ging zu ihm und erzählte ihm von meinen Bedenken.
»Darüber habe ich auch schon nachgedacht«, erwiderte er nur.
»Was bedeutete das? Würde er etwa Vernunft annehmen?« Nach einer kleinen Pause sagte er,
»Seit unserer Ankunft hier in Stapi habe ich mich mit der Frage beschäftigt, denn wir dürfen nicht unvorsichtig sein. Der Sneffelsjökull ist seit 600 Jahren stumm, aber die Sprache hat er trotzdem nicht verloren. Vor Ausbrüchen kommt es aber immer zu gewissen Erscheinungen, die genau bekannt sind. Ich habe die Bewohner befragt, den Boden studiert, und ich kann dir sagen, Axel, es steht kein Ausbruch bevor.«
Über diese Behauptung war ich bestürzt.
»Glaubst du mir nicht?« fragte mein Onkel.
»Na, dann komm mal mit mir mit.« Ich folgte ihm. Wir verließen das Pfarrhaus, und der Professor schlug einen Weg ein, der hinab Richtung Meer führte. Bald befanden wir uns auf einer großen Fläche, die ungeheuer viel Gestein vulkanischen Ursprungs enthielt. Außerdem sah man hier und da weißen Rauch aus dem Boden emporsteigen. Dieser wird Reykir im Isländischen genannt und stammt aus heißen Quellen. Der Rauch zeigt die vulkanische Tätigkeit des Bodens. Das schien meine Befürchtungen zu bestätigen. Wie überrascht war ich deshalb, als mein Onkel sagte,
»Siehst du diese Rauchwirbel, Axel? Sie beweisen, dass wir vom Vulkan nichts zu befürchten haben.«
»Wie kommst du darauf?«
»Merke dir«, sprach der Professor, »wenn ein Ausbruch bevorsteht, werden diese Dämpfe erst stärker und verschwinden dann völlig. Bei diesen Rauchwirbeln kann man mit Gewissheit sagen, dass kein Ausbruch in der nächsten Zeit bevorsteht.«
»Aber
genug jetzt. Wenn es keine weiteren wissenschaftlichen Argumente gibt, so sei still.«
Ich ließ die Schultern hängen, als wir ins Pfarrhaus zurückgingen, denn mein Onkel hatte mich zum Schweigen gebracht. Doch eine Hoffnung blieb mir noch, nämlich, dass wir keinen Gang finden würden, wenn wir auf dem Grund des Kraters angekommen wären und es unmöglich sein würde, unter die Erde zu gehen. In der Nacht hatte ich schlimme Albträume. Ich befand mich mitten in einem Vulkan tief unter der Erde und wurde wie ein Stück Fels in die Luft emporgeschleudert. Am nächsten Morgen, den 23. Juni, erwartete Hans uns mit seinen Kameraden, die die Lebensmittel, die Werkzeuge und die Instrumente tragen sollten. Hans hatte sehr umsichtig zu unserem Gepäck einen vollen Schlauch Wasser gepackt, der uns für 8 Tage mit Wasser versorgte.
Es war 9 Uhr morgens. Wir verabschiedeten uns von dem Pfarrer und der präsentierte uns eine hohe Rechnung für seine Gastfreundschaft. Doch mein Onkel zahlte ohne zu murren. Auf der Reise zum Mittelpunkt der Erde kam es nicht auf ein paar Reichstaler an. Als alles geregelt war, gab Hans das Zeichen zum Aufbruch. Und nach einigen Minuten hatten wir Stubby im Rücken. Auf dem Vulkan. Der Sneffelsjökull ist 1500 Meter hoch. Vom Dorf aus konnte man seine beiden Spitzen nicht sehen, denn die Wolken hingen tief. Ich erkannte aber, dass enorme Schneemassen auf diesem Riesen lagen. Wir gingen einer hinter dem anderen, der Jäger voran, auf so engen Pfaden, dass 2 Personen nicht nebeneinander gehen konnten. Eine Unterhaltung war dadurch fast unmöglich. Als echter Neffe des Professors Liedenbrock beobachtete ich mit Interesse die mineralogischen Besonderheiten dieser Insel, betrachtete die Felswände und erinnerte mich an die ganze geologische Geschichte Islands. Diese Insel war in der jüngeren Erdgeschichte vom Meeresgrund emporgetaucht und wahrscheinlich erhebt sie sich noch weiter, denn man kann ihren Ursprung einem unterirdischen Vulkan zuschreiben. Und sollte das der Fall sein, dann würden die Theorie meines Onkels und das Dokument Saknussems in Rauch aufgehen. Es war dumm zu glauben, dass die innere Masse der Erde nicht aus glühender Flüssigkeit bestünde, denn bei jedem Vulkanausbruch ergoss sich flüssige Lava aus dem Erdinneren. Es war Wahnsinn anzunehmen, man könne zum Mittelpunkt der Erde gelangen. Der Weg wurde immer schwieriger. Er ging steiler bergan und man musste sehr aufpassen, um einen gefährlichen Sturz zu vermeiden. Hans ging ruhig voran, wie auf ebenem Boden. Manchmal verschwand er hinter großen Felsblöcken und wir verloren ihn kurz aus den Augen. Dann gab er mit hellem Pfeifen die Richtung an, in die wir ihm folgen sollten. Oft auch stand er still, nahm einige Felsstücke vom Boden und legte sie so zurecht, dass sie eine Richtschnur für die Rückkehr bildeten. Doch die Ereignisse, die eintreffen sollten, machten diese Vorkehrungen unnötig. Nach 3 ermüdenden Wegstunden waren wir nur bis zum Fuß des Berges gekommen. Hans gab ein Zeichen, Halt zu machen, und wir aßen ein leichtes Frühstück. Mein Onkel verschlang eine doppelte Portion, damit wir schneller weitergehen konnten. Doch da diese Pause auch zum Ausruhen bestimmt war, musste er sich nach dem Führer richten, der erst nach 1 Stunde das Zeichen zum Aufbruch gab. Die 3 Isländer waren genauso schweigsam wie Hans und sprachen kaum ein Wort. Wir stiegen jetzt die Hänge des Sneffelsjökull hinauf. Sein schneebedeckter Gipfel schien mir durch eine optische Täuschung, wie sie im Gebirge häufig vorkommt, sehr nah. Doch es dauerte noch viele Stunden, bis wir ihn erreichten. Und es war sehr beschwerlich. Steine lösten sich immer wieder unter unseren Füßen und rollten so schnell wie eine Lawine auf die Ebene hinab. An manchen Stellen lagen riesige Steinblöcke auf dem schmalen Pfad, über die man nicht herüberklettern konnte. Zudem führte der Pfad dicht an der Felskante entlang, so dass wir nur mit größter Schwierigkeit an den Blöcken vorbeikamen und immer darauf achten mussten, nicht in den Abgrund zu stürzen. Wir unterstützten uns dabei gegenseitig mit unseren Stöcken. Zum Glück stießen wir nach 1 Stunde voller Strapazen mitten in der Schneedecke plötzlich auf eine Art Treppe, die uns das Steigen sehr erleichterte. Sie hatte sich aus Steinen gebildet, die bei dem letzten Ausbruch massenweise ausgeschleudert worden waren. Der Aufstieg über die Stufen ging so schnell, dass sich, als ich eine kleine Weile stehen blieb, meine Kameraden schon ein ganzes Stück von mir entfernt hatten. Ich beeilte mich, sie wieder einzuholen. Um 7 Uhr abends hatten wir die 2000 Treppenstufen erklommen und befanden uns nun auf einer Art Unterlage des Berges, auf die sich der eigentliche Kegel des Kraters stützte. Wir hatten die Grenze des ewigen Schnees überschritten, die in Island infolge des stets feuchten Klimas nicht sehr hoch ist. Es war eisig kalt und ein starker Wind wehte. Ich war erschöpft. Der Professor sah, dass meine Beine mir den Dienst versagten und entschloss sich, trotz seiner Ungeduld eine Pause zu machen. Er gab dem Jäger ein Zeichen, doch der schüttelte den Kopf und sagte, »Oswansor.«
»Es sieht so aus«, sagte mein Onkel, »als müssten wir noch höher steigen.«
Darauf fragte er Hans nach dem Grund.
»Mistur«, war die Antwort.
»Ja, Mistur«,
wiederholte einer der Isländer etwas erschrocken.
»Was bedeutet dieses Wort?«,
fragte ich beunruhigt.
»Sieh nur«, sagte mein Onkel.
Ich richtete meine Blicke auf die Ebene.
Eine ungeheure Säule aus gepulvertem Bimsstein, Sand und Staub erhob sich im Wirbel einer Windhose, und sie kam genau auf die Seite des Sneffelsjökull zu, auf der wir uns befanden. Und wenn diese Windhose uns traf, würde sie uns fraglos in ihren Wirbel hineinziehen. Diese Naturerscheinung, die, wenn der Wind von den Gletschern herunterweht, ziemlich häufig vorkommt, heißt im Isländischen Mistur.
»Hastigt, hastigt!«
rief unser Führer. Ohne Dänisch zu verstehen, verstand ich sofort, dass wir Hans so schnell wie möglich folgen sollten. Wir liefen in Richtung des Kraters. Schon bald traf die Windhose auf den Berg, der erzitterte. Steine, die in den Wirbel gesogen wurden, flogen wie bei einem Vulkanausbruch durch die Luft und regneten wie Hagelkörner zurück auf die Erde. Zum Glück waren wir weit genug entfernt und dadurch in Sicherheit. Ohne die Vorsicht unseres Führers wären wir zerfetzt und zu Staub zermalmt worden. Hans hielt es für besser, die Nacht nicht auf der Außenseite des Vulkankegels zu verbringen. Wir setzten unseren Aufstieg fort, und für die 460 Meter, die wir noch erklimmen mussten, brauchten wir fast 5 Stunden. Die Kälte, der Hunger und die dünne Luft hatten mich so erschöpft, dass ich kaum noch weiter konnte. Endlich, um 11 Uhr abends, erreichten wir im Dunkeln den Gipfel des Sneffelsjökull.